herzlich willkommen zur aktuellsten Ausgabe des Petsports. Wir sind wie immer hier und naja, wie immer auch nicht ganz regelmäßig, zumindest im Moment nicht ganz regelmäßig, weil uns insgesamt so ein bisschen der Content fehlt, wo wir denken, okay, wir müssten jetzt unbedingt eine Folge machen, aber jetzt haben wir uns nach, ich glaube, 3 Wochen Pause dazu durchgerungen und gesagt, wir haben jetzt hier zwar nicht unbedingt so richtig newsworthy Stuff am Start, aber wir wollen ja so den ganzen anderen Kram, der so ein bisschen angelaufen ist, der so immer so an der Schwelle zum Wichtigen ist quasi oder zum Relevanten ist und wollten den euch mal dann hier aufbereiten. Und deswegen bin ich wie immer hier mit Felix. Hi Felix.
Hallo, hallo, grüß dich Christian, hallo an alle da draußen, die uns hören. Ja, wir haben so ein bisschen so ein Brady gemacht jetzt, ne? Ein bisschen raus und noch kommen wir nochmal kurz rein und dann gehen wir wieder in die Pause so ungefähr.
Meinst du, so kann man das sagen? Stimmt, wir waren auch seit den OTAs eigentlich nicht mehr on the air, ne?
Ja, genau, deswegen. Also wir haben uns ein bisschen rar gemacht, aber klar, es war ein bisschen wenig zu besprechen insgesamt. Nicht, dass es sonst langweilig wird, soll ja auch ein bisschen unterhaltsam hier sein. Und auf der anderen Seite, ist es natürlich auch nicht immer so leicht, Non-Profit 2 Podcasts in der Woche immer durchzuziehen.
Ja, beziehungsweise es wird schwierig, wenn wir halt nicht, wenn der Content uns nicht vor der Nase rumfliegt, ne? Also ich sag mal, ja. Beim GFL-Pod ist es halt schon so, das gehen wir halt ganz normal, also mein Prozess ist es zumindest so, ich gehe meine Twitter-Timeline durch und immer wenn ich was denke, wo ich sage so, okay, das ist ein wichtiges Thema für den Petspod, dann notiere ich mir das eben und so hat man dann immer relativ einfach mit dem Grundgerüst zusammen. Beim Petspot war es halt in den letzten 3 Wochen so, das waren alles so Sachen so, ja, nette Randinfo und so weiter und da fehlte halt dann der Content und jetzt nochmal extra Content zu generieren, indem wir uns irgendwelche Spiele ausdenken oder den Schedule zum Beispiel anschauen für das nächste Jahr von den Patriots oder so, da wird es dann in der Tat etwas schwieriger vom Zeitaufwand.
Korrekt, aber heute haben wir ja das eine oder andere, oder Christian?
Ja, ich habe wieder mega viel Stuff hier am Start. Ich habe 2 Seiten mit Notizen beziehungsweise Copy-and-Paste-Geschichten, / Notizen hier am Start. Ja, aber wie gesagt, sind halt alle nur so,
Jetzt lass es uns nicht schon von Anfang an schlecht reden.
nein, also wir würden den Podcast nicht machen, wenn die Qualität nicht entsprechend hoch wäre.
Dann hätten wir auch nochmal auf. Ja, top-notch wäre, auf jeden Fall.
Genau, also unser eigener Qualitätsanspruch ist zumindest unserer Ansicht nach sehr hoch. Okay, ja, du hast gerade von Urlaub gesprochen, beziehungsweise von Pause gesprochen und so weiter. Und dann können wir doch direkt erstmal mit unserem Head Coach anfangen, mit dem, tja, Greatest of All Time, Rufzeichen?
Ja, Rufzeichen.
Rufzeichen bin ich eigentlich auch dafür. Und fand ich irgendwie so eine ganz nette Geschichte, dass der ist gerade, hängt an der Normandie rum oder hing an in der Normandie rum. Ich glaube, vor 2 Wochen oder so war das Instagram-Bild, das seine Lebensabschnittsgefährtin Linda Holiday gepostet hat. Die beiden standen, ich glaube, vor irgendeinem Bunker, wenn ich das richtig erkannt habe. Und Bill Belichick, der ja nun doch ein Fan von militärischen Dingen ist und da sich die Sachen gerne anschaut.
Ja, er ist ja, kommt aus einer Familie, wo quasi auch die Navy eine große Rolle gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Er hat ja selber auch so eine Dokumentation im amerikanischen Fernsehen, vor 2 Jahren war das, glaube ich, über die Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg besprochen. Also er hat quasi seine Stimme dafür gegeben, um das zu erzählen, diese Doku, also der Doku sozusagen die Stimme gegeben. Und er selber hat natürlich da immer ein sehr, sehr großes Faible für den ganzen Stuff, der da so ist. Also das kann man gut oder schlecht finden. Das ist natürlich alles so ein bisschen in Amerika eben ganz anders, als es hier bei uns ist.
Das stimmt. Also da muss man doch immer andere Schablonen auflegen, wenn man Dinge bewertet. Ne? Ja. Nee, aber Bill Belichick, ich frage mich, ob er in der Dokumentation dann auch so gesagt hat, so ja, das ist halt ein Fehlschlag gewesen und aber es ist, wie es ist und da muss man darauf reagieren und gucken.
Naja, ich glaube, da hat er eine ganz andere Meinung. Ich glaube, da ist er deutlich.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Mit mehr Inbrunst.
Das glaube ich auch. Okay, ja, Felix, womit wollen wir denn anfangen von unseren Themen? Wollen wir direkt mit Brady anfangen oder wollen wir vielleicht doch mit den tatsächlichen handfesten Nachrichten anfangen und den beiden Vertragsverlängerungen?
Ja, lass uns damit starten.
Okay, ja, dann fangen wir doch erstmal an mit der Vertragsverlängerung, wo wir auch ein bisschen mehr zu sagen können, weil da die Zahlen schon durch sind. Und zwar geht es dort um den Fullback der Patriots, James Devlin, der, wann wurde der eigentlich gedraftet? Ich 2017? Glaub, kann das sein?
Ja, ist jetzt 29, glaube ich, ne? Und dann
müsste schon länger sein, ne?
Ja, genau.
Nee, 2010. Ach, okay. Ah, der ist von den Bengals als undrafted Rookie Free Agent unter Vertrag genommen. Ha, interessant. Ja, ihr seht, die Fullback-Position ist, hat definitiv enorm viel an Signifikanz verloren. Ungefähr auch ein bisschen wie der Running Back auch an Signifikanz verloren hat und das heutzutage in der NFL, in den letzten, von 2013 bis 16, würde ich mal sagen, fast eine aussterbende Art geworden. Die Patriots haben aber immer an ihrem Fullback festgehalten und mittlerweile hat das auch so ein bisschen, Wiederbelebung erfahren, die Position des Fullbacks, und James Devlin wurde, belohnt, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, als Fullback ist es wirklich sehr schwierig, nicht nur einen guten Vertrag zu bekommen, sondern auch wirklich bei einem Team längerfristig unter Vertrag zu sein. Wir haben das wirklich bei sehr wenigen Fullbacks. Wir hatten das ja in der Vergangenheit, hatten wir da die großen Namen, die dann auch in der Free Agency ein bisschen splashy Verträge bekommen haben für ihre Position. Juszczyk, von der jetzt bei den 49ers ist und von den Falcons, meine ich, kam. Oder kann man von den Baltimore
Ravens.
Und für James Devlin ist es auf jeden Fall sehr gut, weil er eine große Sicherheit hat. Also du sagst es, er ist, hat 2 Saisons bei den Bengals gespielt und dann kam er zu den Patriots und hat da jetzt nochmal eben die 2-Jahres-Verlängerung bekommen. Und das auch zu einem wirklich okayen Deal, muss man sagen. Das ist jetzt natürlich nicht viel, wenn man das vergleicht mit anderen Positionen, logischerweise. Aber es ist ein bisschen mehr als das Veteranenminimum, wie man so schön sagt. Damit kann er sich auf jeden Fall glücklich schätzen. Und er merkt einfach auch, dass er mit so einem Vertrag auf jeden Fall auch einen Stellenwert hat im Team. Man sieht es ja auch immer wieder bei James Devlin, dass er sowohl im Special Teams als auch ganz besonders in der Offense wirklich sehr, sehr viel leistet und auch in der letzten Saison sehr gut gespielt hat, sehr, sehr viel Räume gemacht hat, auch für Dion Lewis in erster Linie, aber auch immer wieder, wenn es jetzt auch die Zahlen nicht so hergeben, aber auch immer wieder im Passing Game von Tom Brady auch angespielt wurde oder eben da auch eine gewisse Rolle eingenommen hat, um quasi die Defense so ein bisschen zu verwirren, auseinanderzuziehen, wenn er dann quasi aus dem Backfield rausgeschiftet ist noch. Und da hat er, glaube ich, einen guten Stellenwert im Team, James Devlin.
Das kann man wohl sagen. Ja, Kyle Juszczyk hat im Vergleich dazu einen deutlich dickeren Vertrag unterschrieben. Fast schon einen Running-Back-Vertrag gewesen. Offiziell zählt ja ein Fullback auch als Running-Back. Er hat nämlich knapp 5 Millionen bekommt er in seinem 4-Jahres-Vertrag insgesamt. Oder gut 5 Millionen sogar, Entschuldigung. Also insofern eine ganz andere Hausnummer. Aber der Unterschied zu Devlin ist auch einfach der, dass Devlin, nicht wirklich eine Gefahr im Passspiel ist. Ne? Ich erinnere mich da an die eine Szene im letzten Jahr, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war, wo er einen Ball wirklich auf der Goal-Line fängt, also so knapp davor, und dann es nicht schafft, reinzurennen, also sich reinzuwuchten quasi. Das Passspiel ist halt nicht wirklich seine Stärke.
Nee, er ist jetzt auch nicht sehr schnell, er ist nicht so unglaublich athletisch, er kommt halt wirklich mehr über die Kraft und den Körper, den er eben reinsetzt, und deswegen ist er natürlich als ein ganz, ganz klassischer Fullback bei den Patriots eingesetzt und wirkt natürlich immer so ein bisschen Throwback-mäßig, wenn sie eben mit dem Fullback spielen. Aber wie gesagt, es macht einfach Sinn, und die immer wieder im Grunde genommen das relativ gute Laufspiel der Patriots auch über die letzten Jahre liegt nicht zuletzt auch an James Devlin. Meinst du nicht?
Ja, schon. Auch, klar, es liegt auch daran. Aber in erster Linie liegt das gute Laufspiel der Patriots meines Erachtens am extrem guten Passspiel. Liegt, glaube ich, der Hauptfokus drauf. Aber das ist wieder eine andere Frage.
Ja.
Okay, dann der nächste Vertrag, den wir haben. Und zwar ist das wieder von einem, zumindest einem Spieler, der auch in den Special Teams mit am Start ist. Und zwar war das der Long Snapper der Patriots, Joey Cadona.
Genau, da haben wir leider noch, wie du es schon angesprochen hattest, nicht wirklich die Infos jetzt, wie genau, also es ist nur nicht so wirklich offiziell, du hattest gerade eben noch gesagt, Christian, in unserer kurzen Vorbesprechung, dass du den ein oder anderen Tweet gesehen hast, was das Gehalt von ihm angeht. Man kann aber einfach sagen, dass er eine offizielle 4-Jahres-Verlängerung bekommen hat von den Patriots. So ganz 4 Jahre werden es wahrscheinlich nicht sein, je nachdem, inwiefern man vielleicht irgendwann noch jemanden findet, der noch ein bisschen billiger ist, ein Rookie oder irgendeinen anderen Veteran, aber zumindest ist die Verlängerung für 4 Jahre.
Genau, also 4 Jahre und das Gehalt bewegt sich so in dem 1-Millionen-Bereich hauptsächlich drunter, aber er kann auch noch knapp 1 Million in diesen gesamten 4 Jahren an Bonifikationen dazu verdienen. Dementsprechend so mehr oder weniger sieht es so aus, als wenn das das Veteran Minimum ist, was ja ungefähr bei 1 Million liegt, nicht ganz, aber ungefähr. Plus die Bonifikationen dabei und ein bisschen drauf. Also da hat sich Bill Belichick nicht lumpen lassen und ihn ja jetzt nicht besonders extrem belohnt für seine Taten. Trotzdem er ja selber auch aktiver Dienstleister ist beim amerikanischen Militär.
Ja, Navy kommt auch vom College logischerweise da und klar hat er wahrscheinlich mit Bill Belichick ein ganz besonderes Verhältnis, was das angeht. Großartig zu viel dazu kann man eigentlich nicht sagen, weil Longsnapper zu beurteilen ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Mir ist jetzt zumindest in der letzten Saison nicht häufig aufgefallen, dass er Fehler gemacht hat als Longsnapper. Wenn man die Fehler von Gostkowski sich anguckt, das waren eher wirklich Fehler von Gostkowski oder auch teilweise von Panther Ryan Allen, der den Ball nicht richtig zeitnah sozusagen perfekt aufgestellt hatte. Joey Cordona hat, glaube ich, sehr solide gespielt und ist, glaube ich, für das Team insgesamt wichtig, für Bill Belichick wichtig und von daher auch hier, okayer Deal auf jeden Fall.
Ja, das denke ich auch. Es ist ein okayer Deal. Also mir sind schon so ein paar Situationen in Erinnerung geblieben, wo ich dachte so, okay, da war der Snap nicht wirklich gut. Allerdings muss man auch dazu sagen, das hat man immer mal. Die Frage ist halt, in was für ein Prozentbereich sich das bewegt. Und Bill Belichick wird ihn nicht verlängern, wenn er nicht glauben würde, dass es sinnvoll ist. Denn jemanden vom Militär zu beschäftigen, ist für so ein Team auch nicht so ganz so einfach, weil die Spieler, also Joey Cordona ist im Prinzip, hat sich auch noch verpflichtet. Ich weiß nicht genau zu wie vielen Jahren, zu 10 Jahren vielleicht oder so. Also er ist noch im aktiven Militärdienst und bekommt quasi immer so eine Freistellung, sag ich mal. Ne? Es ist ein etwas interessantes System. Du kannst dich, er war ja halt auch auf dem Navy College und dementsprechend war er da schon im Militär und wird sich wahrscheinlich, bevor er das College besucht hat, schon verpflichtet haben, weiß ich, 10-12 Jahre extra Dienst zu leisten und dementsprechend musste er eine Freistellung beantragen und das geht relativ problemlos von Spielern, die in der NFL oder wahrscheinlich auch in der NBA oder wo auch immer spielen, weil das ja auch eine gute Publicity ist für die Navy dann im Endeffekt. Aber so ganz sicher ist es nie und vielleicht dann auch bei Spielern, die so Fringe-Players sind, die jetzt halt nicht unbedingt Starter sind oder so und jederzeit gecuttet werden könnten, da könnte das vielleicht auch entzogen werden. Aber bei Joey Cordona war es bis jetzt nicht so. Er hat eigentlich immer für die offiziellen Teamaktivitäten, also für die OTAs jetzt selber oder für Minicamp oder Trainingcamp und für die Spieler natürlich selber auch, ist er mal freigestellt.
Ja, wäre auch noch schöner, wenn nicht. Also.
Das stimmt, ja.
So, wir haben morgen ein Playoff-Spiel gegen, wen auch immer, gegen die Broncos. Und dann so, unser Longsnapper hat leider keine Zeit. Der hat hier, keine Ahnung, muss zu einer Übung. Das wäre ungefähr so wie früher bei den Hobby-Fußballmannschaften, wenn du sonntags morgens irgendwie vergeblich versuchst, deinen Torwart aus dem Delirium aufzuwecken, weil kein anderer Bock hat, Torwart zu spielen.
Ja, der Inbegriff der Thekenmannschaft, ne?
Genau, ja.
Sagte er und trank einen Schluck Whisky. Aber ja, in Ordnung. Gut, okay, ja, wir können noch mal ein bisschen auf die OTAs gehen und dann natürlich auch ein bisschen auf die Brady-Geschichte. Und jetzt gebe ich noch mal so einen kleinen Überblick. Natürlich haben wir die Edelman-Geschichte, die wir hier im Podcast noch gar nicht so ganz besprochen haben. Ich glaube, das letzte Mal, als wir den Podcast gemacht haben, war das so, dass gerade diese Suspendierung bekannt wurde, aber halt noch nicht dieses Drumherum, dass seine Proben irgendwie, ja, die Beweiskette, sag ich jetzt mal, ganz in Ordnung war und so. Und das scheint ja die Geschichte zu sein, worauf er seine Berufung stützt. Das hätten wir noch und, naja, noch so ein bisschen anderen Kram, den wir dann durchquatschen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit den OTAs und noch so einem kleinen, ja, dem Ende der OTAs.
Genau, also mit dem Ende der OTAs haben wir zumindest auch schon mal jetzt eine Info bekommen über das Training Camp. Das kann man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Und zwar New England hat den Schedule, also den Fahrplan für die erste Trainingswoche des Camps jetzt released. Das heißt, für alle, die da irgendwie das interessiert, das geht aber den 26. Juli los, von morgens 9 bis 15 Uhr bis eben dann zum 29. Juli. Das ist sozusagen die erste Woche, in der es dann wirklich, wirklich richtig losgeht mit dem Camp für all die Spieler. Das heißt, die haben jetzt noch einen guten Monat wirklich komplett frei. In der Zeit kann man dann eben auf Grundlage der OTAs natürlich ein bisschen weiter trainieren, gerade die Rookies, da wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich sehr viele individuelle Trainingspläne abgearbeitet, die sie vom Team bekommen haben. Und dann geht es eben, wie gesagt, richtig los mit dem Camp. Bei den OTAs jetzt, ja, steht natürlich alles leider immer wieder unter dem Schatten. Brady war da, Brady war nicht da, das gleiche gilt für Gronk. Dann die Edelman-Suspendierung, das waren natürlich wieder so die absoluten Schlagzeilen, die das beherrscht haben. Wir hatten aber, glaube ich, hier im Pod auch schon mal drüber gesprochen, Christian. Es gibt auch so ein paar ganz schöne Stories, muss ich sagen. Also Stephon Gilmore ist für mich, wie gesagt, so ein Highlight, der wirklich den Anschein macht, nachdem er ja Probleme hatte, auch ins Team zu kommen in der letzten Saison, wirklich einige Spiele brauchte und auch im Camp letztes Jahr noch nicht unbedingt wirklich drin war. Der scheint wohl sich jetzt wirklich etabliert zu haben als der klare Nummer 1 Corner, nachdem Malcolm Butler weggegangen ist. Frage wird sein, was wird um ihn herum aufgebaut? Jason McCourty hat so gut wie gar nicht wirklich mitgemacht bei den OTAs. Gab natürlich dafür dann jetzt die Möglichkeit, ein paar andere Corner, wie zum Beispiel Ryan Lewis, reinzusetzen, der da auch wohl gut gespielt hat. Und ja, ansonsten Sony Michel hat auch als Rookie gut gespielt, so wie man das gesehen hat. Und ja, die O-Line natürlich ein großes Thema. Mit Isaiah Wynn, der jetzt einen Vertrag auch endlich bekommen hat, sein Rookie-Deal. Das sind so die Hauptthemen eigentlich, die ich so mitgenommen habe.
Ich muss erstmal dazu sagen, es wäre schlimm, wenn Gilmore sich nicht als klare Nummer 1 Option herauskristallisieren würde, denn was danach kommt, ist halt zumindest unproven, ne? Wenn nicht sogar nicht an der Nummer 1 würdig, zumindest noch nicht an der Nummer 1 würdig, weil wir haben halt Jace McCourty, der nicht nur Nummer 1 ist oder sein sollte, sagen wir es mal lieber so, und dann Eric Rowe, der jetzt auch so im letzten Jahr ist, also der hat jetzt einen Contract hier, der muss überzeugen, dass er für seinen Free Agent Value im nächsten Jahr ordentlich was rausholen kann. Und wer mir gut aufgefallen ist, beziehungsweise, was heißt mir gut aufgefallen ist, bin natürlich nicht vor Ort gewesen, aber Jesse Jackson, der undrafted Rookie Free Agent, der einige, ja, dessen Draft-Status so ein bisschen runtergefallen ist, der, ich glaube, für die Mitte des Drafts irgendwie so von den meisten Analysten eingeschätzt wurde, der dann aber nicht gedraftet wurde, weil er wohl irgendwelche Off-Field-Problems hatte, der jetzt bei den Patriots ist und auch einen der höchsten Garantien bekommen hat als undrafted Rookie Free Agent. Also das zeigt auch immer schon so ein bisschen was. Der soll sehr gut gespielt haben, was ihn dann schlussendlich auch zu dem Nickname geführt hat, Just Cover Jackson, also JC Just Cover. Also das ist vielleicht so ein Name, den man sich merken kann in dem Bereich.
Ja, der hat auf jeden Fall einige Interceptions. Ich glaube, auch Brady hat er einmal intercepted. Da hat er auf jeden Fall einen Namen für sich gemacht. Ich bin mal gespannt, also Eric Rowe, den du angesprochen hast, ist für mich eigentlich spätestens nach der letzten Saison, muss ich wirklich sagen, hat er sich mehr als deutlich, muss ich sagen, verabschiedet. Ich sehe ihn nicht mal mehr als dritten oder vierten Corner momentan, weil er ja letzte Saison schlecht gespielt hat, in dem Super Bowl sehr, sehr schlecht gespielt hat. Also er hatte da dieses eine Jahr, wo er wirklich ganz gut gespielt hat, aber für mich keine Option mehr auf der Cornerback-Position. Und dann, klar, muss man gucken, was die Rookies bringen, Dawson. Und dann haben wir natürlich noch den guten alten, hilf mir auf die Sprünge, der jetzt im dritten Jahr ist.
Cyrus the Virus.
Ja, Cyrus Jones, der ja auch noch da ist, das vergisst man immer ganz schnell, der ja der Top-Pick war von den Patriots vor ein paar Jahren, wirklich nicht überzeugen konnte, weder im Special Teams noch überhaupt mal als Corner. Also der ist ja auch noch da und deswegen, die sehe ich momentan alle vor Eric Rowe.
Oh Gott, ja, Cyrus Jones, da bin ich mir echt sehr unsicher. Das ist halt so eine, das ist eine Wundertüte. Also ich persönlich habe ihn mehr oder weniger abgeschrieben, nachdem er wirklich im ersten Jahr sehr schwache Performance abgeliefert hat. Okay, das kann passieren, gerade bei einem Rookie. Das ist jetzt auch noch nicht unbedingt das Problem. Das größte Problem, das ich bei ihm gesehen habe, war, dass er nicht wirklich mit der Problematik klarkam, also mit der ganzen Situation, in der er sich befunden hat und teilweise auch irgendwie schwarze Bilder bei Instagram gepostet hat und komische Kommentare darunter geschrieben hat. Also es wirkte wirklich sehr so, als wenn er insgesamt persönlich wirklich überhaupt nicht gut drauf war, nicht gut mit der Sache klarkam. Deswegen rechne ich bei ihm wirklich nicht mehr mit viel. Was Eric Rowe angeht, hat mich auch im letzten Jahr sehr enttäuscht. Eigentlich hatte ich auch mehr mit ihm gerechnet. Und wen hatten wir noch? McCourty ist auch so ein bisschen eine Wundertüte, nachdem er bei Cleveland eigentlich letztes Jahr einen relativ guten Job gemacht hat, dass er jetzt an der Seitenlinie steht und nicht zuschaut. Es könnte sein, dass er eine Verletzung hat, die jetzt nicht irgendwie bekannt geworden ist und man ihn nicht aus Rehab viel schickt, wo halt sonst die verletzten Spieler hinkommen, sondern ihn am Seitenrand stehen lässt, damit er quasi Mental Snaps, nennt man das Ganze dann, also sich das Spielgeschehen anschaut, damit er auch schon ein bisschen davon lernen kann oder so. Das kann natürlich sein. Oder es kann sein, dass er halt wirklich ein bisschen schlechter ist, ne, als man eigentlich gehofft hat.
Nein, das glaube ich nicht. Also Jason McCourty hat letzte Saison unter Beweis gestellt, in einem schlechtesten Team der Liga, den Cleveland Browns, war er der beste Verteidiger, wenn man so will, also in meinen Augen. Der konstant wirklich eine Leistung gebracht hat. Die war jetzt nicht super splashy, aber die war gut. Ich glaube, damit hat er eigentlich den Beweis erbracht, in der Liga als Corner bestehen zu können. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass er vielleicht das eine oder andere Wehwehchen hatte. Bill Belichick eben, wie man ihn kennt, keine große Lust hatte, das jetzt wirklich zu reporten und einfach gesagt hat, der steht halt nebendran und guckt ein bisschen zu. Vielleicht auch eine Vorsichtsmaßnahme, um ihn dann wirklich fürs Camp, wenn es dann wirklich mit den Pads losgeht, ready zu haben. Also ich sehe momentan ganz klar Stephon Gilmore als 1 und Jason McCourty als 2 und dann dahinter eben die Rookies, die sich für die Slot-Position empfehlen müssen. Und ja, wahrscheinlich wird dann Eric Rowe, wenn er es ins Team schafft, dann eben die dritte, vierte Position wahrscheinlich einnehmen. Was ich jetzt nicht unbedingt super gut finde, aber aufgrund seiner Erfahrung wahrscheinlich etwas, was Bill Belichick eben gerne macht, gerade da auf Erfahrung zu setzen. In den letzten Jahren haben wir das ja immer gesehen. Corner hat man sich immer gefragt, also spielerisch sind die einfach nicht gut, sind nicht schnell, bringen aber eine gewisse Erfahrung mit und deswegen hält Bill Belichick gerne an ihnen fest, weil sie zumindest das machen, was er immer fordert, nämlich do your job. Du hast eine Responsibility und die musst du halt erfüllen und ja, die Erfahrung, die macht's dann häufig bei denen.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich hoffe natürlich schon, dass Duke Dawson in diesem Jahr schon in der Lage ist, wirklich zum Erfolg beizutragen. Ne? Also das wäre schon schön. Ich finde, das ist immer schwierig. Also ich finde, man kann von einem Second-Round-Pick nicht erwarten, dass er im ersten Jahr richtig beiträgt. Das kann man nicht erwarten. Ich finde, selbst bei einem First-Round-Pick wird es schon ein bisschen schwieriger, aber man kann es hoffen.
Devin McCourty hat es geschafft als Corner. Ist in seiner Rookie-Saison direkt mit 7 Interceptions in den Pro Bowl gekommen, glaube ich.
Ja, aber dann hat er dann sein ganzes Pulver auch verschossen, zumindest auf der Position.
Rez Idoning, der wurde auch in der zweiten Runde gedraftet, hatte einen super Start, aber nur für ein paar Spiele und ist dann abgetaucht.
Ja, also die Cornerback-Position, ähnlich wie die Wide-Receiver-Position übrigens, ist nicht gesegnet von Draft-Erfolg von den Patriots beziehungsweise von Bill Belichick. Also da sind so einige Namen mit hohem Wert, hochgedraftet worden und haben katastrophal enttäuscht. Also das ist, kann auch alles noch Zufall sein, aber es scheint nicht so das Forte von Bill Belichick zu sein.
Nee, oder Ernie Adams in dem Moment dann. Wie hieß nochmal der Receiver, den die Pats, wann war das, 2010 oder 11 oder 9, ich weiß gar nicht mehr genau, zweite oder dritte Runde geholt hatten, der dann fast nur noch Special Teams gespielt hat und jetzt bei den Bengals dann Special Teamer war.
Price vielleicht?
Nee.
Kann das sein, meinst du den?
Nee, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Das war so ein wirklicher absoluter Bust, den haben die, glaube ich, gezogen und 3 Positionen später haben die Steelers Antonio Brown gedraftet. Das war so das.
Aber Antonio Brown ist doch in der dritten Runde gedraftet worden, oder?
War es dritte Runde. Also auf jeden Fall war es irgendwie ein paar Positionen davor. Und das war so das Sinnbild für Wide Receiver Draften von den New England Patriots.
I see. Ja, es ist halt, es kann nicht alles gut sein. Und gerade beim Draft ist es ja so, dass es häufig in die Hose geht. Und man selbst bei First-Round-Picks, ich würde mal sagen, Drittel sind zumindest, berauschen die nicht die eigenen Fans. Ne? Nee. Okay, ja, wollen wir mal weitermachen und in Richtung, ja, ich glaube, ich hatte das letzte Mal auch irgendwie mal angekündigt, dass wir noch über Tom Brady und sein Oprah Winfrey Interview sprechen, aber ich glaube, das können wir uns schenken. Ne? Also zum einen haben wir das im GFL-Pod, den ihr übrigens auch gerne mal reinhören könnt. Das ist unser Hauptpodcast, in dem wir natürlich nicht so viel über die Patriots reden, sondern allgemein über die NFL und American Football, aber schon hauptsächlich die NFL. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Dementsprechend können wir das, glaube ich, in dem Moment jetzt mal streichen, oder?
Ja, es war jetzt ja auch nicht so ultra spannend. Also klassische Media aufgeblasenes Interview mit Oprah Winfrey und du hast irgendwie gedacht, so jetzt kommt irgendwie das zweite Lance Armstrong-Interview. Und dann war es im Grunde genommen so ein klassisches Tom Brady-Interview. Fühle mich toll, ich möchte so lange spielen, wie ich möchte. Meine Familie ist total wichtig und alle sagen, ich bin der GOAT, aber eigentlich bin ich voll der Teamspieler und freue mich auf die nächste Saison. Also kann man es eigentlich zusammenfassen.
Ja, so kann man es tatsächlich ganz gut zusammenfassen. Eine Geschichte, die sich daraus so ein bisschen ergeben hat, war der Kommentar von Willie McGinnis, der in einem Podcast von Dave Damaschek, das ist so ein NFL.com, NFL Network Analyst, sag ich jetzt mal, der auch einen Podcast selber gestaltet. Und Willie McGinnis ist ja auch bei der NFL angestellt, beziehungsweise bei NFL Media. Und der hat sich dort im Podcast dazu geäußert, dass er vorhersieht, dass Tom Brady in den Ruhestand geht, wenn er in diesem Jahr den Super Bowl gewinnen würde.
Ja, ist auch wieder, also Willie McGinnis, seitdem er auch bei NFL, ich meine, klar, er wurde natürlich auch angestellt bei NFL News oder Network, wie auch immer, weil man eben endlich mal auch so einen Patriots Insider haben wollte, der wirklich jetzt noch vor, ja, nicht allzu langer Zeit bei den Patriots gespielt hat, Tom Brady kennt, Bill Belichick kennt, weil man sich dann natürlich auch so ein paar Stories erhofft hat, glaube ich. Was Willie McGinnis so erzählt, sind jetzt auch keine großartigen Überraschungen. Also nach all den Wochen, die wir jetzt mit Tom Brady erlebt oder auch nicht erlebt haben, ist es relativ offensichtlich geworden, dass Tom Brady jetzt doch nicht mehr 5 Jahre spielen wird und dass der nächste Super Bowl, den er gewinnen wird, wohlmöglich das Ende sein kann für seine Karriere. Insofern, als dass er dann sagt, okay, das war's für mich. Von daher kam das jetzt nicht so überraschend. Die Frage ist eher, wann holt er den Super Bowl? Also was wäre zum Beispiel, klar, wenn er jetzt den Super Bowl holt, nächste Saison, kann er in Rente gehen, dann sind alle happy, dann hat er seinen Status als der Größte aller Zeiten auf jeden Fall zementiert. Was ist aber, wenn sie es nicht gewinnen, in diesem Jahr oder im übernächsten Jahr, sagt er dann trotzdem, nächstes Jahr, okay, das war's für mich und ich gehe dann ohne oder spielt er wirklich so lang weiter, bis er wirklich diesen einen Super Bowl nochmal gewinnt? Das ist jetzt halt so im Grunde genommen eigentlich nur die Frage und ich glaube, die kann niemand beantworten und die weiß auch Tom Brady heute nicht zu beantworten, schätze ich.
Ich habe 2 Dinge dazu. Zum einen hat Tom Brady unter einem Instagram-Kommentar oder Post, wo ein Video davon war, ein Videomitschnitt, glaube ich, oder das geschrieben im Wortstand, ich weiß es nicht genau, hat einfach nur ein Facepalm-Emoji drunter gepackt. Also er hat das ganz offensichtlich refuted, wie es dann immer so schön heißt. Nun weiß man dabei natürlich auch immer noch nicht so genau, ob Tom Brady selber Instagram benutzt oder ob er da irgendeinen Hiwi für hat oder einen Social-Media-Specialist oder wie auch immer. Und gleichzeitig hatte Tom Brady auch noch unter einem anderen Post, wo es auch um 2 Jahre ging mit Ruhestand und so weiter, hat er in Spanisch Quanta Cinco, ich kann leider kein Spanisch, aber 45 auch Spanisch drunter geschrieben, dass das halt Alter, das Alter wäre, bis zu dem er spielen würde. Also insofern, was da die Sache ist, also er lässt sich da nicht in die Karten schauen und fährt immer noch weiter mit dem 45 Jahren, das er schon seit längerer Zeit benutzt. Also insofern, muss man mal gucken. Die andere Seite ist, ich bin irgendwie zu dem Gefühl gekommen, dass er noch 2 Jahre macht. Und ich hänge mich da so ein bisschen an seinem Kommentar auf, den er in seiner Tom vs. Time Dokumentation gegeben hat, als er über Ruhestand und so weiter redet und gesagt hat, dass er mit seiner Frau, dass er noch bis 45 spielen will oder so lange, bis er sackt. Das war so die Grundaussage, die er getroffen hat. Und die Einschränkung dazu war, dass er gesagt hat, er hätte 2 weitere Jahre mit seiner Frau Gisele Bündchen ausgehandelt.
Hm. Ja, gut.
Und für mich wirkt das so, diese 2 Jahre ausgehandelt, das wirkt irgendwie für mich wie so eine selbstentschlossener Entschluss, für den Fall, dass sich nicht irgendwas ändert an den äußeren Umständen. Es könnte natürlich sein, dass er in den nächsten 2 Jahren keinen Super Bowl holt, dass die Patriots das nicht schaffen und dass er sagt, ich will noch einen haben. Oder es könnte sein, dass es immer noch so viel Spaß macht, dass vielleicht ein neuer Coach kommt oder so und dass es eine neue Herausforderung wird, dass er nochmal zeigen möchte, ich möchte auch ohne Bill Belichick mehr erfolgreich sein und beweisen, dass ich kein System-Quarterback bin, wie ihm ganz gerne mal vorgeworfen wird oder so. Aber für mich wirkt es im Moment, sieht es nach 2 Jahren.
Was wäre denn deine, sagen wir mal, deine Traumvorstellung jetzt? Tom Brady kann man sich ja, ich meine, man kann sich kaum noch die Patriots ohne Tom Brady vorstellen, aber okay, das Ende rückt näher. Fändest du es besser, er gewinnt jetzt den Super Bowl und hört auf? Oder einfach nur, um ihn noch länger da zu haben, er gewinnt ihn jetzt nicht und spielt dann noch 2-3 Jahre?
Das ist eine schwere Frage. In den 2-3 Jahren wird das Super Bowl definitiv nicht gewonnen oder du kannst mir nicht garantieren, dass das Super Bowl gewonnen
wird. I don't have a crystal ball.
Ja, du beschreibst ein Szenario.
Ja, okay, okay.
Du kannst jetzt sagen.
Ja, gut, aber wenn ich jetzt sage, er gewinnt ihn jetzt nicht, aber dafür in 3 Jahren, dann ist ja klar, dann würde man die zweite Option nehmen, oder?
Die eine Option wäre, er gewinnt ihn dieses Jahr. Ja. Und geht dann auch in Ruhestand. Oder er spielt noch 2 bis 3 Jahre. Die Patriots sind meinetwegen erfolgreich, aber gewinnen nicht unbedingt den Super Bowl. Das wäre so.
Okay, aber dann machen wir jetzt noch eine dritte Kategorie auf. Er gewinnt jetzt den Super Bowl und dann geht er in Rente, ist Kategorie 1. Er spielt noch 2-3 Jahre, in denen die Patriots sehr, sehr gut spielen, nicht unbedingt den Super Bowl gewinnen. Aber er ist noch, sagen wir mal, bis knapp 45 da oder 43, 44. Oder die dritte Kategorie ist, er spielt diese Saison und sie gewinnen nicht den Super Bowl und er lässt sich dann nochmal traden für 2 First-Round-Picks. Nach Denver. Ja, zu John Elway.
Ja, this round is also for John. Ja, interessant. Ja, also tendenziell würde ich sagen, okay, Option 3 ist irgendwie schon sehr interessant, weil 2 First-Round-Picks, ja, es ist halt viel wert und gerade im Moment ist es jetzt, wenn es um den Quarterback der Zukunft geht bei den Patriots, sieht es halt mies aus und da kann sowas halt nicht schaden. Tendenziell würde ich, der eine Super Bowl ist mehr wert als 2 bis 3 Jahre erfolgreiches Spielen und competitive zu sein, weil es einfach so schwer ist, einen Super Bowl zu gewinnen in der NFL, ne? Und dann, das wäre mehr wert und dann hätten die Patriots 6 Super Bowls, ne? Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Das wäre der 6. Super Bowl, den sie gewonnen hätten und würden dann gleichziehen, glaube ich, mit den Steelers, ne? Was Franchise-Super-Bowl-Siege angeht. Und das ist schon eine andere Hausnummer, ob man jetzt innerhalb von 50 Jahren 6 Super Bowls gewinnt oder innerhalb von einer Dynastie von knapp 20 Jahren. Ne?
Definitiv. Also die Option 3 ist natürlich auch höchst unwahrscheinlich, dass jemand für selbst Tom Brady, wenn er nur noch vielleicht 1-2 Jahre spielt, 2 First-Round-Picks abgeben würde. Ich muss sagen, ich hätte ihn lieber noch ein paar Jahre da. Also, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass ein anderer Quarterback das nur annähernd so gut machen könnte. Nun haben wir Jimmy G, nicht mehr und Tom Brady. Wenn sie jetzt die nächsten 3 Jahre mindestens ins Championship Game kommen und von mir aus den Super Bowl nicht gewinnen, würde ich eher das nehmen, glaube ich. Und Tom Brady hätte ich dann noch 3 Jahre hier.
Ja, ich meine, dem bin ich auch nicht abgeneigt, das muss ich auch ganz klar sagen. Aber ein garantierter Super Bowl-Sieg ist in dem Moment mehr wert, auch wenn ich tendenziell die 2 bis 3 Jahre besser finde. Das ist irgendwie, ja, das ist schwer zu erklären. Aber ja, tendenziell sage ich auch, man als Patriots, als Bill Belichick, als Robert Kraft, als Organisation hat man, glaube ich, die Entscheidung mittlerweile getroffen. Man reitet dem Sonnenuntergang entgegen, egal wie lang es dauert. Ja. Ne? Und versucht natürlich nebenbei optimalerweise vielleicht im nächsten Jahr wieder so einen Second-Round-Pick-Quarterback zu draften, vielleicht sogar einen First-Round-Pick-Quarterback zu nehmen. Wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, jemanden zu draften, den man wirklich gut findet oder so, dann warum nicht? Das finde ich wichtig und wird wahrscheinlich auch gemacht werden, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber so richtig absichern kann man sich da nicht, weil man weiß ja auch einfach nicht, wie lange Brady es überhaupt noch körperlich schafft, so gut zu spielen. Ganz abgesehen von seiner Psyche, ob er jetzt wirklich noch Bock hat oder nicht und dann irgendwann die Schuhe an die Wand hängt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben es noch gar nicht angesprochen, ne? Tom Brady ist jetzt wieder in den Top 100 Erster geworden, dieses für die vergangene Saison, zum zweiten Mal hintereinander.
Genau, zum zweiten Mal hintereinander und zum dritten Mal insgesamt. Ich muss sagen, dieses Segment bei NFL Network, das ist für mich so, es ist echt relativ uninteressant geworden, weil da sind immer so viele Diskrepanzen drin, ne? Also es sind nur zwei Patriot-Spieler in den Top 100. Gronk ist, glaube ich, auf Position 15 gelandet. Und das von einem Team, das im Super Bowl lag und dort auch sehr gut gespielt hat, das ist halt irgendwie ein bisschen, okay, ein bisschen komisch. Und zu dem Ranking selber muss man sagen, die Spieler selber, also alle Spieler in der NFL oder beziehungsweise alle Spieler, die das wollen, bestimmen halt dieses Ranking, ne? Und da ist meines Erachtens, es ist nicht so aussagekräftig. Also es wird halt relativ viel gehypt, aber ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen das Interesse dran verloren.
Ja, ich muss sagen, Brady war ja fast klar als MVP, aber dass Gronk nur auf die 15 kommt, finde ich schon ein bisschen strange, weil wenn man sich anguckt, klar, Calais Campbell ist vor ihm, der hat eine super Saison gespielt, aber bei weitem nicht den Einfluss gehabt wie Gronk, dann DeAndre Hopkins, der bei den Texans gespielt hat, Luke Kuechly ist vertretbar, Russell Wilson ist absolut vertretbar, Rodgers auch, aber ja, ich weiß nicht. Oder Le'Veon Bell ist zum Beispiel auf 5 gelandet und da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat nicht annähernd so eine starke Saison gespielt jetzt wie Gronk in der letzten Saison. Also das ist so ein bisschen, naja, halt so ein Fan-Ding auch.
Ja, ich glaube, das hat mit dem mit seiner unsportsmanlike Conduct-Geschichte zu tun und Tre'Davious White gegen die Bills im letzten Jahr. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ihn einige Punkte gekostet hat, vielleicht sogar schlussendlich dann die Top 10. Denn die Patriots sind ja jetzt generell nicht unbedingt beliebt in der Liga. Das ist ja allgemein bekannt. Und dann, wenn dann solche Geschichten passieren und dann auch noch der Anschein erweckt wird, dass Gronk irgendwie einen Patriots-Bonus bekommt, was seine Strafe angeht, ne? Dass man sagt, so, da wurde nur ein Spiel gesperrt und dann war es auch noch so ein unwichtiges und alles läuft mal wieder für die Patriots oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass das da auch Einfluss gehabt hat dabei.
Ja, das kann gut sein, das stimmt.
Aber ja, Top 100 ist es gut, dass Brady auf Platz 1 wieder gelandet ist, meines Erachtens auch völlig zu Recht. Zwischendurch hatte ich ja mal bei Twitter gelesen, ne, Rodgers oder Brady an Nummer 1, wer wird es werden oder so. Und für mich hätte das Rodgers im letzten Jahr auch nicht wirklich verdient gehabt.
Nee, zumal er auch ja noch nicht mal die Saison komplett gespielt hatte, ne?
Ja, genau. Ja, wollen wir da nochmal ein bisschen auf Edelman eingehen?
Ja, gerne, müssen wir. Ist ja eigentlich die Hauptnews, ne? Wenn man so will, momentan bei den Patriots, um die sich das vieles stimmt. Dreht.
Das stimmt, nur leider gibt es im Moment immer noch nichts so richtig Neues. Stand der Dinge ist der, dass Edelman wohl offiziell suspendiert ist, er Beschwerde eingelegt hat und dass die Beschwerdeanhörung, so nenne ich es jetzt einfach mal, am Montag wohl stattgefunden hat. So haben es uns zahlreiche Insider oder Quellen oder wie auch immer berichtet bei Twitter. Und jetzt heißt es abwarten. Ich glaube, bei Richard Sherman, wo der Fall sehr nahegelegen dran ist, hat das Ganze dann ungefähr eine Woche gedauert, bis die Entscheidung bei Sherman dann kam, dass die Sperre aufgehoben wurde. Und der Fall von Julian Edelman hat durchaus, ist ähnlich gelagert.
Ja, ist ähnlich gelagert aufgrund eben der Tatsache, dass, wie gesagt, hatten wir jetzt auch schon in unserem anderen Pod besprochen, das Mittel, was Edelman definitiv genommen hat, wurde bisher heute nicht klar definiert. Das heißt, der Radar hat ausgeschlagen bei der Dopingkontrolle. Es wurde gesagt, hier ist ein Mittel, was wir noch nicht kennen. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, was es ist. Wir wissen bis heute noch nicht, was es ist. Die Liga hat da auch noch nichts zugesagt. Es gibt die Möglichkeiten natürlich, dass es A, ein Dopingmittel ist, das wir noch nicht so kennen in dieser Form. Sprich, es könnte irgendwie abgeändert sein. Das ist absolut Usus im Doping oder beim Missbrauch zumindest, dass man eben Dopingmittel ein wenig abändert, so dass die üblichen Marker es nicht mehr als das Dopingmittel direkt identifizieren können. Das ist eben eine Möglichkeit bei Edelman. Auch wenn sich das komisch anhört, hätte er eigentlich das Recht, dann zu spielen, weil wenn die Liga quasi sagt, wir können dir nicht nachweisen, was es genau ist, dürfen sie eigentlich ihn nicht sperren, wenn man das jetzt so etwas sportjuristischer betrachten würde. Die andere Möglichkeit könnte natürlich auch sein, dass das Ganze irgendwie verunreinigt ist, das, was du gerade angesprochen hattest, wie es bei Sherman war, die Probe irgendwie verunreinigt wurde oder beim Transport irgendwas passiert ist, sodass da eben, ja, was ausgeschlagen hat und man aber nicht wirklich nachweisen kann, was es ist, weil eben die Probe in dem Moment zerstört ist. Auch das wäre in dem Moment eigentlich dann der Fall, dass Julian Edelmans Sperre zurückgenommen werden müsste. Problem bei der ganzen Sache ist, wenn die Liga, die NFL sagt, nee, das bleibt bei den 4 Spielen, Sperre kann Julian Edelman nicht viel machen. Anders bei anderen Sportarten könnte er natürlich dann nochmal vor ein anderes Gericht ziehen in der NFL aufgrund der Lage, wie die NFL eben strukturiert ist und eben für sich selber also was entscheiden kann und auch die Tests für sich macht, die Doping-Tests, ist das nicht der Fall. Das heißt, wenn die Liga jetzt in der Woche sagen wird, okay, sorry, wir nehmen die Sperre zurück, ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich in meinen Augen, dann kommt Julian Edelman ohne Sperre davon. Wenn sie sagen, ja, okay, irgendwie ist da was, wir können es ja aber nicht nachweisen, wie wäre es mit 2 Spielen? Sperre könnte auch sein, oder die sagen, es ist uns egal, oder wir haben es mittlerweile rausgefunden, was es war. Du behältst die 4 Spiele Sperre.
Ja, die Sache bei Sherman war, glaube ich, die, dass da Fehler in der Beweiskette, so würde ich es jetzt mal nennen, festgestellt wurden, also in der Verfahrensweise, wie mit den Proben umgegangen wurde oder was auch immer. Das scheint auch das sein, worauf Edelman sich beruft. Also insofern da relativ gute Aussichten, weil das so ungefähr die einzige Geschichte ist, wo man Erfolg mit haben kann. Und ja, die Sache, die du ansprichst, dass er nicht nochmal irgendwie vor Gericht gehen kann und so weiter, das liegt einfach daran, dass die NFL nicht in der WADA ist, beziehungsweise nennt man das so, in der WADA sein?
Ja, oder in der, also oder in der nationalen Doping.
Genau. Also die machen das Ganze unter sich aus, also auch die ganzen Kontrollen und so weiter, bezahlen die alle selber und haben da eigene Richtlinien. Und diese Richtlinien wurden dann schlussendlich auch im aktuellen CBA 2011 ausgehandelt zwischen der Spielervereinigung und der NFL selber. Also insofern ist das relativ relativ offensichtlich und klar. Und da sind sicherlich, leiden einige Spieler mit Sicherheit drunter, dass sie zu Unrecht gesperrt werden. Auf der anderen Seite überführt man, glaube ich, auf die Art und Weise vielleicht auch mehr Dopingsünder, wenn man dabei allerdings auch nicht vergessen darf, dass die NFL nicht wirklich so richtig daran interessiert zu sein scheint, Dopingsünder überhaupt zu überführen.
Einerseits das und auf der anderen Seite glaube ich eher, dass sie weniger dadurch überführen, weil sie einfach auch weniger Tests machen. Würden sie sich quasi einer WADA oder da anschließen, müssten sie deutlich mehr Tests machen und das macht die NFL nicht, weil es einfach ein Kostenpunkt ist und ein Kostenpunkt, den die NFL gerne reduzieren würde.
Und natürlich auch ein Public Relations Grund, ne?
Ja, genau.
Nee, ich meinte also, sie überführen pro Test mehr Täter, als wenn sie jetzt, sage ich mal, das meinte ich damit. Insgesamt natürlich weniger. Also davon kann man, glaube ich, relativ gut ausgehen, ohne sich da weit aus dem Fenster lehnen zu müssen.
Ja.
Nee, aber da sollten wir auf jeden Fall in der näheren Zukunft mehr zu erfahren. Ich denke mal, dass wir da innerhalb der nächsten Woche bestimmt das letzte Urteil, dass das letzte Urteil da gesprochen ist. Und da wird man mal sehen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was passiert, ne? Über die Wide Receiver, die quasi seinen Platz einnehmen können, haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesprochen. Da gibt es auch nicht so viel Neues. Malcolm Mitchell hat sich nochmal zu Wort gemeldet und das klang für mich nicht so überzeugend. Er hat gesagt, so ja, wir werden sehen, ob ich fertig bin oder bereit bin, im Camp direkt durchzustarten. Macht mir viele Sorgen, gerade weil ich ihn irgendwie so sympathisch irgendwie finde.
Ja, einerseits das, und auf der anderen Seite ist es halt das Schlechteste aller Zeiten, wenn ein Spieler sagt, ich weiß nur nicht, ob ich ready bin. Also das heißt eigentlich schon, dass er weiß, dass er nicht ready ist.
Ja, wobei, das ist ja schon dieses typische Patriots bei Belichick-Mantra, ne? Irgendwie keine Infos über meine eigene Verletzung an die Presse weitergeben und so. Also es könnte auch darunter fallen.
Ja, aber dann könnte man eher sagen, so wie es die Patriots gerne machen, dass sie sagen so, Mitchell sagt, hey, ich fühle mich gut, alles okay, es geht bald los, ich freue mich, ich arbeite hart dran und auf einmal 3 Wochen später ist er auf einmal auf der Injury Reserve List. Das ist ja so eigentlich der Klassiker bei den Patriots, aber dass er schon sagt, so, keine Ahnung, und da so ein paar Gerüchte streut, dass er vielleicht gar nicht fit sein kann, ist für mich kein gutes Zeichen.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Also das finde ich auch wirklich relativ ja, also tragisch ist vielleicht zu viel, aber es tut mir sehr leid für ihn, weil er wirklich ein sehr sympathischer, junger Mann ist, der auch durch seine Charity-Arbeit, also durch seine wohltätigen Arbeit, der hat selber, glaube ich, relativ lange darunter gelitten, dass er nicht sonderlich gut lesen konnte, dass er ein schlechtes Leselevel hatte und macht seitdem so eine Tour, dass er immer mit jungen Leuten irgendwie liest und so, und das ist, ja, es ist einfach sehr sympathisch.
Er hat ja auch schon ein Kinderbuch geschrieben, glaube ich.
Stimmt, ja. Ja, hast recht. Ja.
Aber das haben ja fast alle. Julian Edelman hat ja auch schon zwei geschrieben.
Flying Squirrel.
Ja. Aber das bringt uns ja, ja auch zu dem Thema, Christian, mit Eric Decker, der ja noch Free Agent ist, letztes Jahr bei den Titans da eine eher unterdurchschnittliche Saison gespielt hat.
Die ich vorhergesehen habe, glaube ich.
Ja?
Zumindest habe ich das angezweifelt. Also als das Signing damals kam von den Titans, das war, glaube ich, die Jets haben ihn, glaube ich, relativ spät entlassen oder ist er einfach Free Agent geworden?
Ich glaube, die haben ihn sehr spät entlassen.
Ja, und dann wurde das so aufgebauscht in den Medien. Das war ganz zu Beginn unseres Podcasts. Und da habe ich gesagt, so, ob das so wirklich richtig für bin bringt, ich bin mir nicht so ganz sicher. Und ich meine, ich hätte da recht behalten.
Ja, du hattest recht. Also 54 Pässe für 563 Yards hat er letztes Jahr nur sozusagen gefangen. Mariota jetzt ja auch nicht unbedingt eine riesige Saison gespielt, aber trotzdem Eric Decker jetzt nicht unbedingt durchgebrochen da. Auch ein Grund, warum er jetzt wahrscheinlich immer noch Free Agent ist momentan, ist ja jetzt auch schon über 30, ähnlich so ein bisschen wie Des Bryant, wobei Eric Decker der deutlich unbekanntere, ich werde jetzt nicht sagen unbekannt, aber der nicht so Household Name wie Bryant selber, aber Eric Decker hat sich in einem Interview mit SiriusXM den Patriots so ein bisschen angedient. Er hat eben gesagt, dass er kein Problem mit der angeblichen No-Fun-Atmosphäre bei den Patriots hat, sondern er wirklich gerne für die Patriots spielen würde, weil er eben denkt, er ist jetzt an einem Punkt in der Karriere, wo das Geld nicht mehr so wichtig ist, sondern er möchte gerne ein Championship gewinnen und er braucht natürlich auch einen Quarterback, so ein kleiner Hint oder ein Tritt gegen Mariota vielleicht auch. Er braucht einen Quarterback, der seinem Skillset entspricht und hat sich deswegen eben auch bei den Patriots reingebracht ins Gespräch und hat gesagt, er würde gerne für die Pats spielen.
Ja, aber ich glaube, wenn die Patriots Interesse an ihm hätten, also es klingt ja schon ganz stark so, als wenn er dann irgendwie nah an einem Veteran Minimum einen Vertrag unterschreiben würde, scheint nicht so zu sein, als ob die Patriots wirklich Interesse hätten. Ne? Und es kann natürlich auch sein, dass das immer so ein Name-Dropping ist, weil ähnlich wie mit Christian Hackenberg, der übrigens auch bei den Patriots, ich sag mal zu Besuch war, als die Raiders ihn rausgeschmissen haben, das ist immer gut für die Karriere, wenn man irgendwie mit Belichick in Verbindung gebracht wird und so könnte man das Ganze mit Eric Decker auch
unterbrechen. Ja, Eric Decker hat selber gesagt, dass er mehrere Teams besucht hatte jetzt auch als Free Agent. Ich weiß nicht, ob er bei den Patriots war. Also ich habe es nicht mehr in Erinnerung oder es wurde wirklich sehr geheim gehalten. Er hat nicht gesagt, bei welchen Teams er war, sondern nur, dass er eben mehrere Teams besucht hat. Keine Ahnung, ob er bei den Patriots war oder nicht.
Ja, wahrscheinlich eher nicht. Möglich, ja, dann wird das, glaube ich, jetzt nicht nochmal sagen. Also, wenn er bei den Patriots zu Besuch war, warum sollte er es denn jetzt nochmal erzählen? Das würde die Patriots nicht dazu bewegen, ihn unter Vertrag zu nehmen, ne? Aber das ist nicht. Also, unmöglich ist es nicht, aber ganz ehrlich, die Patriots haben einige Wide Receiver, die, bei denen nicht klar ist, ob sie gut sind oder nicht. Also, drei Stück an der Zahl, würde ich jetzt mal sagen, ne? Mit alten Veteranen oder älteren Veteranen, die sich noch unter Beweis stellen müssen oder ihre Karriere wieder konsolidieren wollen und da brauchen sie nicht noch einen vierten.
Ja, das stimmt. Wobei Eric Decker würde besser reinpassen, also im Gegensatz zu einem Kenny Britt würde ich sofort Eric Decker vorziehen. Aber ja.
Bill Belichick nicht. Punkt. Vermutlich. Ja. Okay, so ein bisschen Receiving Game haben wir noch, die ganze Gronk-Trade-Geschichte. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das Ganze mitbekommen habt. Das war so ein bisschen bei Reddit ist das Ganze aufgekommen. Und zwar hatte da ein User die Sperre von Julian Edelman Tage zuvor vorhergesehen. Das wurde ihm auf jeden Fall zugesprochen. Und daraufhin hatte er an einem Donnerstag, war das, glaube ich, angekündigt, es wird am Freitagabend würde er oder Freitagnachmittag in den USA würde er eine große Story breaken, wie es dann so schön heißt, also sie bekannt machen. Und ja, die halbe Patriots-Nation ist irgendwie verrückt geworden, nahezu, weil er auch gesagt hat, dass es keine positiven Nachrichten sein werden. Und alle haben gedacht, und dann hat er irgendwie ist man auf die Idee gekommen, dass Gronkh vielleicht getradet werden könnte und dass das rauskommt. Und wirklich, alle sind total nervös geworden, auch wir. Stimmt, wir haben es auch selber rausgetweetet, ne?
Ja, wir sind voll aufgesprungen auf den Zug.
Genau, weil das war, es wirkte relativ seriös und das Patriots Reddit ist auch, ja, ich sag mal nicht schlecht, ne? Also es ist vielleicht auch nicht unbedingt gut, aber es ist teilweise sehr gut informiert. Man muss da immer so ein bisschen filtern, was ist gut und was ist nicht gut. Und dementsprechend war da schon ordentliche Sorge, aber es hat sich dann am Ende als totaler Humbug herausgestellt.
Man muss auch sagen, sorry, aber fast die komplette Bostoner Sportpresse ist auch drauf angesprungen. Als ich die Sachen gesehen habe, habe ich dann wirklich gedacht, okay, es wird wirklich gleich irgendwas passieren. Entweder Brady oder Gronkh. Es kann nur einer von den beiden sein. Und wahrscheinlicher war in dem Moment Gronkh wird getradet.
Ja, das war die Sache. Das war, ein interessanter Freitagnachmittag, ne? Beziehungsweise Abend. Also 5 Uhr Boston-Zeit sollte das Ganze droppen und das wäre dementsprechend dann 23 Uhr bei uns gewesen. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Genau. Und da ist nichts passiert, Gott sei Dank. Aber das hat so eine etwas andere Geschichte nochmal wieder in den Vordergrund gerückt. Und zwar, dass Gronkowski wohl vor dem Draft, bis zu 3 Tage vor dem Draft, haben die Patriots ja Gronkowski rumgeshoppt, also anderen Teams feilgeboten. Das ist so ein bisschen dabei rausgekommen. Und das scheint eine relativ solide Geschichte zu sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Gronkowski 2 Tage vor dem Draft sich öffentlich geäußert hat und gesagt hat, so, hey, nee, ich spiele nächstes Jahr. Weil da gab es ja immer die Geschichte, ist Gronkh zufrieden, ist er nicht zufrieden, will er einen neuen Vertrag haben, hat er Spaß, will er in Ruhestand gehen.
Ja, es ist, diese ganze Spaßsache, die geht mir sowas von tierisch auf den Keks, aber okay.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Nee, aber das war Thema da. Und anscheinend war es so, dass die Patriots mit dem Gedanken gespielt haben, Gronkh zu traden, wenn er ihnen Kopfzerbrechen bereiten würde oder weiter bereiten würde. Und das Ganze lässt auch irgendwie für mich so einen Rückschluss zu, dass die Patriots wirklich das Draftboard hoch wollten, um dann unter Umständen Baker Mayfield tatsächlich zu draften.
Meinst du Baker Mayfield? Ist das...
Ja, da gab es ja noch die Geschichte, dass Baker Mayfield nicht zu einem Workout kommen wollte zu den Patriots und die ihm gesagt haben, so, wir bekommen schon noch das Kapital zusammen, um für dich hochzutraden oder so. Und er dann gekommen ist, weiß nicht, ob es Baker Mayfield schlussendlich war, aber es wirkt schon so, als wenn die Patriots sich den Quarterback der Zukunft tatsächlich vielleicht schon in diesem Jahr holen wollten.
Ja, gut möglich. Also, ich meine, wir wissen aber auch nicht, ob sie dann nicht vielleicht auch das gar nicht wollten, weil sie hätten ja das Draft-Kapital gehabt, um trotzdem nochmal in die Top 15 auf jeden Fall reinzukommen oder Top 10. Da hätten sie einen der Top-Quarterbacks auch holen können. Haben sie nicht gemacht. Von daher kann sein, muss nicht. Ich weiß nicht, hast du noch auf dem Schirm, es wurde ja dann berichtet, ich glaube, es war auch 3 Teams, die wohl auch dann Interesse gezeigt haben an Gronkh bei den Patriots.
Weißt du noch, ich weiß, aber da habe ich leider keine Infos zu. Okay. Das kann ich nicht sagen.
Ja, also klar.
Ja, die Rams wären ja natürlich logisch gewesen, ne? Nach der Offseason. Ja. Also wenn die jetzt auch noch Gronkh geholt hätten, das wäre so eine Art FC Hollywood dann geworden. Ne?
Ja klar, mit Gronkh passt er ja auch perfekt rein.
Genau, ja, das macht einfach auf so vielen Ebenen Sinn, dass das da wirklich naheliegend wirkte. Aber bei denen sieht es natürlich, was so Kapital angeht, nicht so gut aus. Ich glaube, die haben im nächsten Jahr keinen First- und Second-Round-Pick, oder?
Ja, und werden auch Cap-Probleme bekommen, wenn sie so weitermachen.
Ja, wobei Quarterback ist halt noch ein Rookie-Deal, ne? Das ist irgendwie doch machbar, aber so ganz so einfach ist es natürlich nicht, das so recht. Nee, aber die Geschichte hat sich Gott sei Dank als als Humbug herausgestellt. Hogwash hat Robert Kraft gesagt. Ich weiß leider nicht ganz genau, was das heißt, aber sowas wie Humbug, glaube ich.
Hogwarts hat er vielleicht sagen wollen.
Ja, vielleicht auch Hogwarts, genau. Ja, ansonsten, ja, es gibt keine Joint Practices in diesem Jahr. Das Ganze ist wohl relativ sicher mittlerweile. Also in der Regel machen die Patriots ja im Spiel 1 oder Spiel 2 oder in beiden Spielen im Training Camp, also bei den Preseason-Spielen vorher ein Joint Practice. Das heißt, die trainieren zusammen mit dem gegnerischen Team. Bill Belichick mag das immer sehr gerne, weil, ja, man kann halt so eine gewisse andere Kompetitivität.
Ja.
also so einen Wettbewerb reinbringen in die ganze Geschichte. Deswegen mag er das ja gerne und nutzt das eigentlich auch sehr exzessiv. Also ich glaube, seit 2011 haben die das jedes Jahr einmal gemacht und dieses Jahr das erste, wo sie es nicht machen. Liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass das letzte Mal, als sie mit Washington das Ganze in Joint Practice abgehalten haben, nicht so gut lief, dass die beiden Coaching-Staffs nicht auf einer Seite waren, sich nicht so richtig ihre Trainingsmethoden miteinander vereinen konnten. Und mit Philly, das ist, glaube ich, so eine Sache, Ende Woche 2, da hätten sie viel Medienaufmerksamkeit, ne? Und ich glaube, das ist nicht etwas, was Bill Belichick unbedingt gerne möchte.
Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es, so wie ich das jetzt verstanden habe, auch dem geschuldet, dass die anderen Teams das auch abgesagt haben. Also Philly wohl aufgrund von Zeitproblemen, dass das für sie nicht so gut passt, weil sie irgendwie, aufgrund irgendwelcher Termine, die das Team selber hat, war es eben schwierig, das so hinzubekommen, dass sie wirklich 3 Tage dann da zusammen Joint Practice machen. Bei Washington war es, glaube ich, auch so, dass Washington irgendeine Verpflichtung hatte, ob das jetzt Sponsoren waren oder was auch immer, dass sie quasi zu Hause trainieren und dann eben nur eben schnell rüberfliegen fürs Spiel. Von daher.
Ich glaube, das war mit dem Feld oder mit der Trainingsanlage, in der sie trainieren. Ja. Ich glaube, damit haben sie, glaube ich, einen Vertrag. Wenn ich das, ich habe das, glaube ich, aber auch nur überflogen. Es kann auch sein, dass es was mit Sponsoren zu tun hat.
Genau, und dass dann eben gesagt wurde, okay, dann machen wir es eben nicht, weil das jetzt für uns wichtiger ist, hier unsere Sponsoren glücklich zu halten und da weiterzumachen.
Gut, jetzt haben wir eigentlich nur noch einen Punkt. Shaq Mason Trade für Earl Thomas, ne?
Ja, stimmt.
Da ist aber wirklich nicht viel dran. Also das ist eine Geschichte, die Mike Reese für ESPN irgendwie erarbeitet hat, beziehungsweise ESPN hat erarbeitet, mit wem die Seattle Seahawks traden könnten, um Earl Thomas, loszuwerden. Das klingt so despektierlich, aber um ihn, zu versilbern nochmal, weil da scheint die Geschichte, die Laune ja nicht so gut zu sein. Und da hat sich auch unter anderem Mike Reese als Patriots Beat Reporter bereit erklärt, für die Patriots einen Deal zu machen. Und er hat Shaq Mason vorgeschlagen, was ein durchaus sinnvoller Trade ist, weil Mason hat sicherlich einen gewissen Wert, ist in seinem letzten Jahr. Von seinem Vertrag wird danach viel Geld verdienen, viel Geld, das Bill Belichick vielleicht nicht unbedingt bereit ist, in die innere O-Line reinzustecken. Und es würde Sinn ergeben. Und wenn nicht für Earl Thomas, was jetzt auch nicht unbedingt realistisch erscheint, dann könnte Mason insgesamt so typisch Trade-Bait sein in der Saison, vielleicht noch bis zum Oktober, wo die Trade-Deadline ist, oder im Training-Camp vielleicht noch.
Ja, also wenn man, also die Pro-Argumente wären natürlich, man holt Earl Thomas, den besten Safety in der Liga, und hilft der Secondary, die jetzt letzte Saison nicht super schlecht war, aber ja, deutliche Steigerung auf jeden Fall ist da noch möglich. Und mit Earl Thomas würde man natürlich diese Unit, die Secondary, extrem aufwerten. Und auf der anderen Seite ist Shaq Mason nächstes Jahr, glaube ich, in einem Contract Year. Und wir haben den Deal gesehen von Zach Martin. Und wenn Shaq Mason eine ähnlich starke Saison wie letztes Jahr spielt, wird er extrem viel Geld verlangen. Das heißt, da könnte man dann vielleicht ein bisschen Geld dann natürlich auch wieder sparen, weil Earl Thomas jetzt nicht mehr wahrscheinlich so viel verdienen wird. Als Kontraargument muss man halt dazu sagen, die Pets sind gut aufgestellt, trotz allem auf der Safety-Position mit McCourty, mit Patrick Chung und auch Daron Harmon. Solange er jetzt nicht doch noch vielleicht irgendwie gesperrt werden sollte für seinen Costa Rica-Besuch. Und Shaq Mason ist ein verdammt guter Lineman. Von daher ist halt die Frage, braucht man Earl Thomas und gibt dafür den besten Lineman in meinen Augen, den man momentan im Team hat, auf? Neben Marcus Cannon, aber Shaq Mason, der hat eben letzte Saison verdammt stark gespielt. Und ich tendiere eher dazu, zu sagen nein. Obwohl die Safety-Position mit Earl Thomas von heute auf morgen die beste der Liga wäre, und bei den Patriots würde ich lieber Shaq Mason behalten.
Ja, ich tendiere auch, ich weiß es nicht so genau. Ich finde, die Patriots haben so ein Embarrassment of Riches in der Mitte der O-Line, ne? Also, die haben jetzt mit Wynn, wenn er jetzt wirklich als Left Offensive Guard spielen wird, Andrews als Center und Mason als Right Guard, dann ist halt Tooney, fällt halt raus. Auch wenn ich ihn häufiger kritisiert habe, ist er trotzdem meines Erachtens noch ein Starter. Und da hat man dann halt schon so eine Spur, ja, es ist so eine leichte Verschwendung, wo ich mir schon halt vorstellen könnte, okay, im letzten Jahr von Mason, also Mason, das ist das letzte Jahr von Mason dieses, da könnte man ja noch ein bisschen Kapital rausschlagen. Aber ich bin jetzt auch kein Riesenfreund von dem Trade. Und naja, vielleicht kann man ihn später nochmal irgendwie gebrauchen. Oder vielleicht braucht man ihn auch in der Saison, weil Linemen nimmt man immer viele mit im Kader. Ne? Also man hat, glaube ich, immer so 9 Offensive Linemen im 53-Mann-Kader. 8 oder 9.
Würde ich eher sagen, 8.
Ja. Also insofern, naja, eher unwahrscheinlich, aber war ein ganz nettes Szenario. Könnt ihr euch vielleicht nochmal auf ESPN reinziehen, wenn ihr das Ganze googelt und daran weiteres Interesse habt.
Ich fand auch schön, wie du es eingeleitet hast, dass Reese eine Geschichte für ESPN konstruiert hat. Das ist so, ja, das ist ja, okay, wir haben jetzt auch absolutes Sommerloch. Wir brauchen mal wieder irgendwie eine Headline. Du, überleg dir doch mal irgendwas. So nach dem Motto Patriots, weil die generieren immer viel Buzz. Seattle auch. Guck doch mal, vielleicht können wir Russell Wilson gegen Tom Brady tauschen. Ist vielleicht nächste Woche das Thema.
Ja, ich muss schon sagen, also da war schon viel, also es ist halt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, ne? Also das,
nee, natürlich nicht, aber
man kann es schon gut legitimieren, aber klar, das ist, ich meine, das haben die aber von vornherein nicht verborgen, dass das Ganze ein Off-Season-Piece ist und dass es ein Think-Piece ist, wenn du so möchtest, oder ja, eine Theorie oder wie auch immer. Und es bietet auch einfach echt einen netten Einblick, finde ich schon. Das ist schon ganz cool, weil auch wenn wir natürlich im GFA-Pod einen relativ breiten Blickwinkel haben auf die NFL, kenne ich die Seattle Seahawks nicht ansatzweise so gut wie die Patriots, weil die Patriots halt nun mal mein erstes Team sind. Ne?
Und das ist auch immer schön.
Weil ich ein verdammtes Masshole bin. Ne? Und Dog Pound.
Auch das.
Ja, guck an, jetzt haben wir doch schon wieder eine Stunde Folge gekriegt, ne?
Folge gequatscht, ja. Ich hoffe, es hat allen gefallen.
Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Ich denke mal, wir kündigen jetzt nicht an, dass wir nächste Woche Mittwoch wieder da sind. Und belassen es dabei, dass wir, naja, auf jeden Fall wieder an einem Mittwoch am Start sind. Und aber auch erst dann, wenn es gescheite Nachrichten gibt, die wir vermitteln können, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Und jeder, der ja zeitgemäß unseren Podcast hört, wird ja durch die ein oder andere Push-Benachrichtigung sowieso dann informiert, sobald was Neues von uns da ist.
Genau. Also die fehlende Regelmäßigkeit ärgert mich so ein bisschen, aber im Moment macht es einfach keinen Sinn, beziehungsweise wenig Sinn, solange wir halt nicht irgendwie Content von euch kriegen. Ihr könnt uns natürlich auch einfach einen Haufen Fragen schicken und daran könnten wir uns abhangeln, ne? So als kleines Incentive. Meldet euch bei uns, gibt uns Fragen und wir gucken mal, ob wir die dann vielleicht im Pod unterwurschteln können. Damit könnten wir dann vielleicht auch nochmal so 20 Minuten oder so füllen, ne? Also insofern, seid fleißig. Danke fürs Zuhören an euch da draußen. Danke für dich, an dich, Felix, wie immer, fürs kompetente,
Gelaber.
Mit-Podcasten. Ja, oder auch Gelaber, je nachdem. Und wir haben gar nicht über die WM gesprochen, ne? Aber ja, gut.
Deutschland ist ausgeschieden, glaube ich.
Deutschland ist ausgeschieden. Ich glaube, das wollten die meisten jetzt auch nicht nochmal unbedingt thematisieren.
Ach so, ja. Aber jetzt kann man sich endlich wieder auf den Football konzentrieren.
Das stimmt. Jetzt ist Turn the Page. Ne? Es geht mir jetzt nur noch um 2018. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.